Wir sind in der zweiten Woche unserer Predigtreihe 42 Tage Leben für meine Freunde. 7 Tage sind vorbei, wir haben also nur noch 35. Die Uhr tickt, ihr guckt mich mit großen Augen an, es ist so. Also gut, ihr dürft auch danach für eure Freunde leben, aber schon die zweite Woche. Letzte Woche, wir haben es hier vorne, war das Thema, ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus aus Überzeugung. Heute gehen wir eine Woche weiter. Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus, wie es mir entspricht. Ich glaube, das Beste, was du für deine Freunde tun kannst, ist, sie einzuladen in eine Beziehung zum Glauben an den Gott, der sie liebt. Ich glaube, du kannst nichts Wichtigeres und nichts Besseres für deine Freunde tun. Und dazu bist du aufgerufen, wenn du dich als Christ bezeichnest. Nun sind die meisten Kirchgänger Christen. Ich will dich nicht vereinnahmen, falls du dich nicht als Christ siehst oder noch nicht. Aber wenn du sagst, heute Morgen, ich bin Christ, dann ist das Beste, was du tun kannst, dass du deine Freunde einlädst zu einer Beziehung mit dem Gott, der sie liebt. Und falls du dich fragst, was machst du hier eigentlich? Also nicht jetzt nur hier heute Morgen, sondern überhaupt auf dieser Erde, dann ist einer der letzten Worte, die Jesus gesprochen hat, die Antwort darauf aus Matthäus 28. Sagt Jesus, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Jeder, der an Jesus glaubt, hat diesen Auftrag. Jetzt kannst du sagen, ich habe gerade keinen Bock oder ich habe keine Zeit oder mir fällt nichts ein. Okay. Aber den Auftrag hat jeder einzelne Christ. Das Problem ist, dass wir oft denken, es gibt die eine richtige Methode. Und die besteht darin, dass ich Menschen ein Traktat in die Hand drücke. Und ich frage mich immer, haben Traktat und Traktieren etwas miteinander zu tun? Kommt es vielleicht vom Gleichen? Guckt, es kommt nicht vom Gleichen, aber von der Auswirkung her habe ich manchmal den Eindruck, es hat doch was miteinander zu tun. Wir traktieren manchmal Menschen mit dem Traktat. Okay, wenn wir sagen, nicht die eine Methode, dann ist es vielleicht die Methode einer großen Evangelisation, zu der wir alle einladen. Es gibt eine feurige Predigt, natürlich, geht ja auch über die Hölle. Und danach werden alle aufgerufen, nach vorne zu kommen und dann wird gezählt. Und dann sehen wir, ob es jetzt so und so viele Menschen sind, die zum Glauben an Jesus gekommen sind oder nicht. Die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben, ist eine Frage des Stils. Absolut. Aber ich glaube nicht, dass es den einen Stil oder die eine Methode gibt, damit wir die gute Nachricht von Jesus weitergeben können. Dass wir sie weitergeben sollen, ist unstrittig. Das hat Jesus gesagt. Geht und macht die Menschen zu meinen Nachfolgern. Aber wie wir das tun, das ist eine Stilfrage. Und deswegen geht es heute darum, wie es mir entspricht. Und das Symbol, ihr seht es auch rechts unten auf der Folie immer und hier groß, ist der Fingerabdruck. Es gibt deinen Fingerabdruck nur einmal. Das ist das unverwechselbare Merkmal eines Menschen. Deswegen das Symbol, heute dieser Fingerabdruck. So, wie es mir entspricht. Und deswegen lade ich dich ein, wenn wir darüber nachdenken, wie entspricht es mir überhaupt, 2 Dinge nicht zu tun. Das eine ist, nicht zu vergleichen und das andere ist nicht zu urteilen oder zu richten. Denn beides ist entweder Hochmut oder Majestätsbeleidigung. Und das ist beides schlecht. Also ist beides nicht gut. Entweder vergleichen oder richten. Wir sind ganz schnell dabei, uns zu vergleichen und zu sagen, oh, ich kann nicht so gut predigen wie der, ich kann nicht so gut singen wie der, ich kann nicht so gut ins Gespräch kommen mit jemandem über Jesus. Mir fällt es voll schwer, Beziehungen aufzubauen. Der kann das viel besser. Und die Grenze zwischen Mitleid und Selbstmitleid, die ist echt, der Grat ist manchmal schmal. Und genauso schmal ist auch der Grat zwischen berechtigtem Selbstmitleid und im Selbstmitleid baden. Der ist ganz schmal. Und auch wenn es sich vielleicht ein bisschen hart heute Morgen anhört, wenn du anfängst, dich zu vergleichen, dann ist es nicht nur dumm, sondern es ist falsch und es ist Gotteslästerung. Ich muss euch ja irgendwie wieder wachkriegen. Weil wenn du anfängst, dich zu vergleichen und zu sagen, der kann viel besser als ich, dann tust du so, als ob mit dir was nicht stimmt. Dann tust du so, als hätte Gott bei dir einen Fehler gemacht. Dann tust du so, als wärst du, so wie du bist, nicht gut. Abgesehen davon, dass es echt schlecht ist für dein Leben und Schaden anrichtet, ist es eine Beleidigung gegenüber Gott, weil du ihm unterstellst, er hätte bei dir einen Fehler gemacht. Hat er aber nicht. Das werden wir gleich sehen. Und das andere ist, wenn du urteilst oder richtest und sagst, na, so wie der von Jesus erzählt, ich meine, das muss ja schon mit Wundern zugange sein, wenn dann überhaupt jemand zum Glauben kommt. Ja, jedes Mal ist es ein Wunder, wenn ein Mensch zu Glauben kommt. Aber unabhängig davon ist es Hochmut, wenn du denkst, dass die Art, wie ein anderer von Jesus erzählt, wenn er es mit seinem ganzen Herzen tut, nicht deiner entspricht und du urteilst darüber, ist es Hochmut. Und Hochmut ist etwas, worüber die Bibel echt kein gutes Wort verliert. Also das ist so irgendwie jetzt, also Not gegen Elend, was da vorne steht. Also beides ist falsch. Und ich bitte dich, dass wir etwas anderes tun, nämlich, dass wir die Vielfalt leben, so wie Gott uns geschaffen hat. Dass wir anerkennen, dass Gott uns unterschiedlich gibt. Was für ein armseliger Gott, wenn er uns eindimensional gemacht hätte. Wenn er gesagt hätte, die einzig wahre Methode zu evangelisieren, Menschen von Jesus zu erzählen, die gute Nachricht, es heißt ja Evangelium, Euangelion aus dem Griechischen, die gute Nachricht weiterzugeben, die besteht aus dieser einen Methode. Meine Güte wäre Gott einfallslos. Aber er sagt, nein, Vielfalt. Vielfalt ist die Lösung. Und wir sollten anerkennen, dass so wie du von Jesus erzählst und die gute Nachricht weitergibst, ist anders, als es dein Nachbar tut. Und deswegen hat es Marina vorhin schon richtig gesagt, hör die Predigt mal für dich an. Nicht für den rechts, links oder vor oder hinter dir, sondern hör diese Predigt für den an, der auf deinem Stuhl sitzt. Also Kinder ausgenommen, die noch mit auf dem Stuhl sitzen. Hör sie für dich an. In den Gebeten im ersten Teil der Bibel gibt es einen wunderbaren und sehr wahren Satz. In Psalm 139 betet David, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Wenn wir das lesen, ich könnte wetten, bei einigen von euch geht der Reflex los, was ist denn das für ein eingebildeter Schnösel? Also wir können ja für viel beten, aber jetzt betet der, ich danke dir, dass du mich wunderbar und einzigartig gemacht hast. Ja, so ist es. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. David sagt nicht, hey, danke, dass ich wunderbarer bin als alle anderen. Danke, dass ich einzigartiger bin als alle anderen. Nein, sagt er nicht, er sagt, ich bin wunderbar, ich bin einzigartig, so hast du mich geschaffen, Gott, und das ist so cool. Kannst du diesen Satz für dich sprechen? Kannst du das für dich glauben? Ich kann es für dich glauben. Ich glaube, dass Gott dich wunderbar und einzigartig gemacht hat. Und dass es keine Floskel ist, dass es nichts dahergesagt ist, sondern die Wahrheit. Und wenn Gott dich einzigartig und wunderbar gemacht hat, dann will er dich auch genau auf diese Weise gebrauchen. Dann musst du nicht so sein wie jemand anderes. Ich wünsche mir so sehr, dass diese Predigt heute Morgen dazu führt, dass du befreit wirst, falls du in so einem Denken drin bist, ich muss so und so und so von Jesus weiter erzählen. Und ich wünsche mir noch etwas. Und ich hoffe, es hören jetzt die Richtigen. Ich wünsche mir, dass diejenigen, die der Ansicht sind, anderen sagen zu müssen, wie sie die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben haben, ich fange den Satz nochmal an, der wäre sonst zu verschachtelt. Es gibt Menschen, die wissen ganz genau, anscheinend, wie andere von Jesus erzählen sollten. Wenn du so jemand bist, dann bitte ich dich, hör aufmerksam zu heute Morgen. Und guck mit mir in die Bibel rein und staune darüber, wie viele unterschiedliche Persönlichkeitstypen und Stile der Weitergabe des Evangeliums es schon in der Bibel gibt. Wenn wir singen, und wir werden es nachher nochmal singen, wenn wir dich widerspiegeln, Herr, wird deine Größe sichtbar sein in den Städten. Wenn wir dich widerspiegeln, Herr, bedeutet das, dass wir, so wie wir sind, Gott widerspiegeln in der ganzen Vielfalt. Und ich frage dich einmal heute Morgen, wer fällt dir jetzt spontan persönlich ein? Welche Person, welcher Mensch hat in dein Leben hineingewirkt, dich begleitet, mit dir gesprochen, ist an deiner Seite, war es oder ist es immer noch, sodass dein Glaube gewachsen ist, dass du vielleicht überhaupt zum Glauben an Jesus gekommen bist, dass du jetzt im Moment im Glauben weitere Schritte gehst. Vielleicht bist du am Zweifeln, noch am Suchen und es gibt jemanden. Wenn du Christ bist, welche Person oder Personen, die dazu geführt haben, dass du an Jesus geglaubt hast, dass du diesen Schritt gegangen bist. Oder wenn du noch nicht Christ bist, dass du sagst, ich bin auf einem Weg und es gibt Menschen an meiner Seite, die tun das. Theologie und Biografie spielen eine ganz große Rolle. Ich glaube, dass fast 100% der Menschen zum Glauben an Jesus kommen, weil es andere Menschen gibt, die ihnen in irgendeiner Weise von diesem Jesus weitergeben. Wer war es in deinem Leben? Ich glaube, und deswegen sage ich fast 100%, und es gibt ja auch Berichte, da findet jemand eine Bibel, schlägt sie auf und Gottes Geist überwältigt ihn so sehr, dass er zum Glauben an Jesus kommt. Das passiert, ja. Aber ich glaube, das ist die Ausnahme. Ich glaube, wenn wir jetzt alle unsere Geschichte erzählen würden, dann würden die allermeisten von Personen erzählen, die in ihr Leben hineingewirkt haben. Und weißt du, was das Geniale ist und was heute Morgen du mitnehmen sollst? Du bist auch so jemand. Du bist so jemand, der in das Leben eines anderen Menschen hineinwirkt, hineinwirken kann, dass er an Jesus glaubt oder im Glauben wächst. In meinen jungen Jahren, also jetzt denkt manche, wie, noch jünger? Ja, noch jünger. In meinen Jugendjahren und jungen Erwachsenenjahren gab es vor allem drei Freunde. Thorsten, Matthias und Jörg. Die drei waren es, die auf unterschiedliche Weise in mein Leben hineingewirkt, gesprochen, mich begleitet, mich herausgefordert haben. Der eine, indem er mir zeugnishaft von Jesus erzählt hat, der andere, der hat mich immer herausgefordert und konfrontiert mit manchem. Mit dem anderen habe ich diskutiert. Es war ganz unterschiedlich, aber alle drei haben dazu geführt, dass ich im Glauben an Jesus gewachsen bin. Und ich möchte mit euch jetzt in die Bibel eintauchen. Viele von euch sind in Kleingruppen und machen parallel zur Predigtreihe auch dieses Heft. Und darum wird es auch in der nächsten, also wenn ihr euch das nächste Mal als Kleingruppe trefft, gehen. Vielleicht haben manche von euch schon diesen Test gemacht, der dort drin ist. Ich möchte euch nämlich 6 verschiedene Typen vorstellen, wie wir sie schon in der Bibel finden, wie man die gute Nachricht von Jesus weitergeben kann. Und ich bitte dich, dir zu überlegen, ist es vielleicht dein Stil? Bist du so? Oder bist du so gar nicht? Oder sind es vielleicht 2? Ist es eine Mischung daraus? Und dass wir bei allem sehen, wie es in unserem Motto-Lied heißt, wenn wir dich widerspiegeln, Herr, wird deine Größe sichtbar sein, deine Vielfalt auch sichtbar sein. Also, überlegt, was ist mein Stil? Oder kenne ich vielleicht jemanden? Der erste ist der zeugnishafte Typ. Und so der Prototyp dafür ist der Blinde, der geheilt wird in Johannes 9. Dort lesen wir, dass ein Blinder Jesus begegnet und Jesus heilt ihn. Aber nicht einfach hier so, komm, sei sehend und alles wird wieder gut, sondern Jesus rotzt 3-mal auf den Boden und macht daraus einen Brei. Schmiert ihm das auf die Augen. So, stell dir vor, jemand erzählt dir, er war letzt beim Arzt. Und dieser Arzt hat 3-mal auf den Boden gespuckt, hat einen Brei daraus gemacht und ihm auf die Augen gerieben. Keine Ahnung, wie du über deinen Freund denken würdest in dem Moment. Ich würde im Stillen für ihn beten. Das war dem Typ wurscht. Er sollte sich waschen und wurde dann gesund. Und dann haben seine Nachbarn, so steht es in dem Text, und andere, die mit ihm auch gebettelt haben und krank waren oder gelähmt waren oder was auch immer, die haben gefragt, hey, was ist mit dir passiert? Und dann hat er eben nicht angefangen, das zu versuchen, zu erklären. Er hat einfach nur erzählt, Zeugnis, ihr könnt es nachlesen, Johannes 9, einfach wieder erzählt, was Jesus gemacht hat. Ja, der hat auf den Boden gespuckt, der hat einen Brei draus gemacht, der hat es mir auf die Augen geschmiert und ich konnte wieder sehen. Hey, und dann bin ich Mittagessen gegangen. Also so irgendwie so ganz, als ob das normal wäre. Und dann haben die nichts Besseres zu tun gehabt, als ihn zu den Pharisäern, zu der jüdischen Elite, zu den Oberen zu schleppen. Das war Sabbat, das war der Haken bei der Geschichte. Und die Pharisäer haben gefragt, hey, was ist mit dir passiert? Und er erzählt zum 2. Mal einfach, was passiert ist. Er macht nichts anderes, als dass er zeugnishaft davon erzählt. Den Pharisäern wird es zu bunt, sie rufen die Eltern des Mannes, Mama und Papa, und die sagen, hey, der ist alt genug, der kann für sich reden. Was macht er? Er erzählt zum 3. Mal. Er erzählt einfach, zeugnishaft, was passiert ist. Der hat nicht angefangen zu diskutieren, welche Art von Boden das war, wie viel Speichel Jesus genommen hat, warum überhaupt und ob er erst aufs linke oder erst aufs rechte Auge geschmiert hat. Nein. Er hat einfach zeugnishaft erzählt. Schlicht und ergreifend, wie es in 1. Johannes 1, Vers 3 dann heißt, was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter. Und vielleicht kennst du solche Menschen, vielleicht bist du so einer, der einfach erzählt, was er mit Jesus erlebt hat. Menschen, die zeugnishaft von Jesus erzählen, die können manchmal gar nicht aufhören zu erzählen. Das ist auch ein bisschen die Schattenseite davon. Aber egal, sie sind total fasziniert von dem, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Ob jetzt die Offenbarung, das erste oder letzte Buch der Bibel, das spielt jetzt nicht so die Rolle für sie. Aber was Jesus in ihrem Leben getan hat. Theologische Diskussion, ob jetzt die drei Typen da bei der Geburt von Jesus, waren es jetzt Sterndeuter, waren es Magier, waren es Astrologen, Astronomen, hey, oder waren es einfach drei dahergelaufene Urlauber, das ist denen vollkommen egal. Die streiten sich nicht theologisch, die hinterfragen das auch nicht. Und das meine ich nicht überheblich, so nach dem Motto, die nehmen einfach alles hin. Nein, sie haben Jesus erlebt und erzählen anderen davon, sind begeistert von dem, was Jesus in ihrem Leben getan hat und erzählen es. Nur ein kleiner Tipp, falls du dich darin wiederfindest. Luther hat mal gesagt, tritt forsch auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Und vielleicht ist es so ein bisschen auch so, also dann so einen Punkt, keine Sorge, ich werde auch wieder aufhören. So ein Punkt, wo du sagst, okay, ich muss auch mal zuhören, was der andere mir vielleicht sagt. Aber solche Leute, die sind so nah an den Menschen, weil sie einfach erzählen, was sie erlebt haben. Und der Mensch heute, viele Menschen heute, nicht der, aber viele Menschen heute, die wollen wissen, ist das, was du glaubst, kann ich das erleben? Und das erzählen die. Ganz anders ist der nächste Typ. Es ist der Argumentative. Und das ist Paulus. Von Paulus lesen wir in Apostelgeschichte 17, dass er in Athen ist. Und Athen ist so die Hochburg der Philosophie, der Gebildeten. Und Paulus diskutiert dort mit Philosophen. Es steht extra dort, dass es Epikureer und Stoiker waren. Und man könnte so sagen, das waren so die Hedonisten und die Harmonisten heutzutage. Die Epikureer, die gesagt haben, mach alles, was dir Lustbefriedigung verschafft. Und die Stoiker, die so in allem die große Harmonie und das große Eine gesucht haben. Wir reden ja auch von einer stoischen Ruhe, die jemand hat. Und die zwei Gruppierungen, die konnten schon nicht miteinander. Und jetzt kam noch ein dritter dazu, nämlich Paulus. Und die haben ihn gefragt, erzähl uns von deiner Lehre. Und dann fängt Jesus an zu erzählen, hier, ich bin durch Athen gegangen, ich habe eure ganzen Götter gesehen, ich habe eure Amulette gesehen, ich habe sogar einen Altar gesehen, auf dem stand dem unbekannten Gott. Weil die so Schiss hatten, sie könnten einen Gott vergessen, dass sie halt mal einen Altar bauen für irgendeinen, den sie vielleicht vergessen. Und dann fängt Paulus an, mit ihnen zu diskutieren, zu argumentieren. Jetzt stellt euch mal diesen zeugnishaften Typ vor, der ihnen einfach irgendwas erzählt. Die Philosophen würden denken, wo ist denn der her? Ist er irgendwo ausgebrochen, oder? Die brauchen jemanden, mit dem sie diskutieren können, philosophieren können. Menschen, die argumentativ von Jesus erzählen, die sind analytisch, die sind sachbezogen und diskussionsfreudig. Nicht so wie der zeugnishafte Typ, der einfach erzählt, der will nicht diskutieren, aber der Argumentative will es. Und Paulus, er schreibt später an die Gemeinde in Korinth, im zweiten Korintherbrief einmal, alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Das ist schon ein krasser Satz. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Und ich möchte damit nicht sagen, dass Glaube und Verstand sich widersprechen und dass letzten Endes der Glaube über den Verstand siegt. Das ist ja sowas, was viele dem Christentum, dem christlichen Glauben vorwerfen. Christsein ist für Dumme. Die den Verstand abgeben, das wissen wir spätestens seit den großen Religionskritikern, Nietzsche und Konsorten, dass der Glaube nur eine Projektion ist, dass der Glaube eine Krücke ist für diejenigen, die es nötig haben, aber die denken können, die müssen nicht glauben. Das wird natürlich von der christlichen Seite befeuert, wo wirklich manche meinen, dass der Verstand dem Glauben im Weg steht. Ich glaube, dem Glauben steht vieles im Weg, unter anderem auch der Verstand, aber auch deine Gefühle. Auch ob du gut oder schlecht geschlafen hast. Ich habe diese Woche eine Untersuchung gelesen, Tom Reiner, ein Pastor, Theologe aus den USA, der hat eine Untersuchung gemacht, die Ausreden, die Menschen gebraucht haben, damit sie nicht in den Gottesdienst gehen. Und er hat die 15 skurrilsten, ohne Witz, die ihm Pastoren und Gemeindeglieder benannt haben, aufgezählt. Eins war zum Beispiel, wir hatten keine Erdnussbutter mehr. Das ist kein Scherz. Eine andere Ausrede war, Meine Frau hat Bacon zum Frühstück gemacht. Wir haben alle nach Bacon gerochen. Wir konnten nicht in den Gottesdienst. Das ist kein Scherz. Eine andere Ausrede war, die Kirche ist zu weit weg zum Laufen und zu nah zum Fahren. Versteht ihr, was ich meine? Dem Glauben kann so viel im Weg stehen. Ja, auch der Verstand, aber nicht grundsätzlich. Der Mensch ist so gut im Ausreden finden. Und andererseits sind es so viele, die gerade durch den Verstand zum Glauben kommen, weil sie erkennen, unser Denken, und da landen wir wieder bei diesem Vers, unser Denken wird Jesus unterstellt, weil wir an einen Punkt kommen, wir hatten sie aus dem Auto, als wir hergefahren sind. Ja, du kannst an den Urknall glauben. Ja gut, was hat denn da geknallt? Und woher kommt das, was da geknallt hat? Ja, lieber Mensch, erschaff mal deine Erde selber, aber nimm deine eigene Erde, die du hergestellt hast. Versteht ihr, man kommt an einen Punkt, da muss man anerkennen, dass es da mehr gibt als das, was wir erklären können. Und das heißt es, dass in Christus gefangen nehmen und unterstellen, dass auch unsere intellektuellsten Höhenflüge letzten Endes nicht höher sein können als Jesus. Aber dass sie helfen können, dass Menschen zum Glauben an ihn kommen. Und ich glaube, die große Stärke dieses Typen ist, dass andere erkennen, Mensch, Christsein ist echt nicht nur was für Vollpfosten, sondern auch für Menschen, die ihren Verstand gebrauchen. Was der 99% der Menschheit tut. Und ich bitte euch, nicht diesen Gegensatz aufzumachen, Glaube und Verstand. Kommen wir zu einer faszinierenden jungen Frau. Sie heißt Tabitha. Von ihr wird in Apostelgeschichte 9 berichtet. Und sie steht für den dienenden Stil. Von Jesus verbreiten durch Dienen. Vergegenwärtigen wir uns die Situation. Apostelgeschichte. Urgemeinde in Jerusalem, nach Jesu Tod und Auferstehung. Die ersten christlichen Gemeinschaften, von Gemeinden kann man noch gar nicht sprechen, bilden sich auch in anderen Städten, weil die Jünger dorthin gegangen sind und von Jesus erzählt haben. Unter anderem auch in der Stadt Joppe, ungefähr 50 Kilometer von Jerusalem entfernt. Dort lebt Tabitha. Sie wird schwer krank und stirbt. Petrus, der in einem Nachbarort ist, wird gerufen, betet für sie und wir erleben eine Totenauferweckung. Total krasse Geschichte. Und jetzt wird von dieser Tabitha berichtet, dass sie eine Jüngerin Jesu ist oder eine Christin. Mensch, und jetzt denken wir im Zeitalter der gendergerechten Sprache, wo wir immer von Jüngerinnen und Jüngern, von Christinnen und Christen, von Brüderinnen und Brüdern reden, dass es ja auch in der Bibel schon so wäre. Dieser Begriff Christin kommt ein einziges Mal vor. Ein einziges Mal an dieser Stelle. Irgendetwas muss an dieser Tabitha besonders gewesen sein, dass sie als Jüngerin bezeichnet wird. Es kommt in der ganzen Bibel dieser Begriff nicht mehr vor. An einer einzigen Stelle, hier bei Tabitha. Und was war das Besondere? Das war nicht die Auferweckung von den Toten. Das kommt danach. Als sie als Christin bezeichnet wird, heißt es, dass sie dient und spendet und Kleider näht. Ganz praktisch. Jesus sagte einmal in Matthäus 5, genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten, dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Können wir das so sehen? Gute Taten, Vater im Himmel preisen. Oder klingelt da bei uns nicht schon der Wecker der Werkgerechtigkeit? Wir müssen nur Gutes tun, dann kommen wir in den Himmel? Steht da ja nicht. Jesus sagt, tut Gutes. Und die Menschen werden erkennen, warum ihr das tut und werden Gott preisen. Ich sage euch ehrlich, mir geht es nicht ganz so runter wie Öl. Weil ich denke immer, Mensch, irgendwann muss ich doch auch mal sagen, warum ich jetzt so ganz praktisch helfe und diene und Gutes tue und für jemand anderes da bin. Jemand, der die gute Nachricht von Jesus verbreitet, indem er gerne dient, ist jemand, der selbstlos ist, der den Nächsten im Blick hat, die Bedürfnisse des Nächsten im Blick hat, der nicht unbedingt mit der Bibel unterm Arm daherkommt, aber sieht, was der Nächste braucht. Ich bitte dich, bevor du jetzt denkst, hey cool, das ist super, rein praktisch veranlagt ist jeder irgendwo. Und du denkst dir, Mensch, den Stil, den suche ich mir aus. So praktisch kriege ich irgendwas hin. Ich bitte dich, dich ganz genau zu prüfen. Ich glaube nämlich, dass dieser Stil eine ganz große Ausrede sein kann für diejenigen, die sagen, ich will nicht so gerne in der ersten Reihe stehen. Mir reicht die zweite bis zehnte. Aber ich will nicht in der ersten Reihe stehen. Also mache ich lieber etwas, womit ich im Hintergrund wirke. Das ist super, wenn es so ist. Aber du wirst sehr unglücklich, wenn es eigentlich gar nicht dein Ding ist. Ich glaube, dass manche, ich will nicht sagen missbrauchen, aber wie so eine Ausrede verwenden und sagen, dann diene ich lieber, als dass ich irgendwie was anderes mache. Ich glaube, dass du unglücklich wirst, wenn es nicht dein Ding ist. Ich glaube, dass du voll darin aufgehst, wenn du sagst, ja, ich diene gerne anderen. Ich kenne Menschen, die tun das mit Herzblut, mit Leidenschaft. Die vergehen, wenn sie vorne stehen müssten. Aber gehen auf und blühen auf, wenn sie für andere etwas tun können. Aber wenn du das nur als Ausrede tust, dich hinein, ob Gott nicht vielleicht doch auch anderes in dich hineingelegt hat, als nur die zweite bis zehnte Reihe. Ähnliches gilt auch für den nächsten Stil. Wir schauen ihn uns ab bei einem Zöllner. Genauer gesagt bei Levi, es ist der beziehungsorientierte Stil. Levi sitzt am Zoll und als Zöllner ist er ja schon der Inbegriff von Sünder, weil er mit den Römern kooperiert, die Menschen übers Ohr haut. Und in der Bibel wird immer wieder berichtet, wie es vielen ein Graus ist, dass Jesus ausgerechnet mit Sündern zusammen ist. Und dann kommt Jesus am Zoll vorbei und sagt zu Levi, komm, folge mir nach und wir lesen, Levi folgt ihm nach. Hammer, oder? Gut, ihr nickt jetzt schon gelangweilt, ihr kennt die Geschichte schon. Ich finde das krass. Stellt euch nur mal vor, Jesus käme jetzt hier rein und sagt, komm, folge mir nach. Was würdest du sagen? Ja, mach ich doch, bin noch im Gottesdienst. Wäre ja auch ein Statement von ihm, wenn er hier reinkommt und sagt, jetzt folgt mir endlich mal nach. Levi setzt alles auf diese eine Karte. Er hat keine Freunde, aber Zollgenossen. Und dann macht er etwas, was auf den ersten Blick ein Widerspruch ist. Er richtet ein großes Essen aus. Ich liebe diesen Stil. Er lädt seine Zollgenossen ein und Jesus und es gibt ein großes Essen. Und ich dachte mir erst, das ist doch voll widersprüchlich. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Und wir wissen, Jesus ging umher und predigte und Levi sagt erstmal, lass uns was essen. Abgesehen davon, dass es mir sympathisch ist, habe ich aber gedacht, das ist widersprüchlich. Aber ist es nicht, weil Levi ist beziehungsorientiert. Das heißt, er predigt nicht. Er sucht aber die Beziehung zu seinen Zollgenossen. Und dann kommen die alle, sie essen zusammen. Und dann lässt Jesus aber mal einen raus und sagt, ich bin gekommen, um die Sünder zur Umkehr zu rufen. Und die Zöllner wissen alle, oh, der meint uns. Weil Zöllner und Sünder wurde damals in einem Atemzug genannt. Und Jesus sagt auch noch bei diesem Essen, ich bin nicht gekommen für die Gesunden, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Und die denken, oh, jetzt sind wir auch noch krank. Also das heißt, Jesus sagt ihnen schon, was Sache ist, aber erstmal durch die Beziehung von Levi, weil Levi sagt, Mensch, die sind mir so wichtig, ich möchte diese Beziehung leben. Und Menschen, die diesen beziehungsorientierten Stil leben, die geben die gute Nachricht von Jesus dadurch weiter, dass sie erstmal 5 Bier mit ihren Freunden trinken, ehe sie über Jesus reden. Paulus schreibt mal in 1. Korinther 9, ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Menschen, die diesen beziehungsorientierten Stil leben, denen ist Freundschaft so ein hoher Wert, dass sie sagen, ich möchte erst in die Menschen investieren und dann gucken, was passiert. Natürlich ist die Gefahr, dass du vor lauter Freundschaft und Beziehung vergisst, auch mal über Jesus zu reden und du dich fragst, warum sind wir eigentlich zusammen? Aber der große Vorteil ist, dass es sogar bei Männern funktioniert. Gib Männern ein Bier, also jedem eins, und stell sie um einen Grill herum. Und du wirst feststellen, Männer können mehr als ein Wort Sätze sprechen. Und? Ja. Muss ja. Zwei Wortsatz. Versteht ihr? Beziehungsorientiert sind nicht nur Frauen. Beziehungsorientiert sind auch Männer. Und beziehungsorientierte Menschen haben eine ganz große Stärke, weil es ein einladender, ein öffnender Charakter ist. Das beginnt natürlich beim Grillen, das hört aber nicht auf, das geht auch weiter beim Frühstücken. Also das ist so, zum Grillen ist ja das Frühstücken. Das geht weiter, wo wir unseren Ladies-Stammtisch haben. Oder wo wir nach dem Gottesdienst in der Oase sind, wo wir Beziehungen pflegen. Und wir sehnen uns nach heiler Gemeinschaft, aber weil nicht jeder so ein beziehungsorientierter Typ ist, werden wir es nie in Perfektion in der Gemeinde finden. Und ihr Lieben, es ist okay, wenn es Menschen gibt, die nach dem Gottesdienst, nach dem Segen, nach dem Amen sagen, ich gehe raus, weil es hier nichts zum Grillen gibt. Nein, im Ernst. Es ist in Ordnung. Es muss nicht jeder da bleiben. Es ist jeder eingeladen. Aber wenn du nicht der beziehungsorientierte Typ bist und nicht sagst, ich brauche das jetzt, dann darfst du in aller Freiheit gehen. Spür dir, wie es da schon anfängt, dass wir die anderen akzeptieren, so wie wir sind, und nicht sagen, hey, es muss aber jeder zum Kaffee da bleiben. Also liebe Oase-Mitarbeiter, ich möchte euch nicht die Leute wegschicken. Überhaupt nicht. Aber es ist okay, wenn jemand so tickt. Beziehungsorientierte aber, die können sich eigentlich nicht loseisen und würden eigentlich noch bis zum nächsten Sonntag hier bleiben und gerade den nächsten Gottesdienst feiern. Und jetzt kommen wir zum genauen Gegenteil. Also zum konträren Typ dazu, und das ist Petrus. Petrus war der konfrontative Typ. Schauen wir uns die Pfingstpredigt an. Es geschieht das große Pfingstwunder. Der Heilige Geist fällt. Die Jünger sprechen in anderen Sprachen. Sie gehen raus auf die Straße. Das ist schon verrückt genug in Jerusalem, dass die Leute denken, da sind irgendwelche religiösen Fanatiker am Start. Und dann beginnt Petrus auch noch zu predigen. Und wisst ihr, was er mitten in seiner Predigt macht, was ich mir nie erlauben würde? Nie. Er beschuldigt seine Zuhörer. Also falls ich das jemals getan haben sollte, tut es mir leid, es war nicht meine Absicht. Petrus' Absicht war es aber voll und ganz. Er sagt zu ihnen, nachdem er ihnen den ganzen Heilsplan beginnend bei Adam und Eva und er findet kein Ende, sagt er zu den Zuhörern, ihr habt Jesus gekreuzigt. Ihr seid schuld. Und 3000 lassen sich taufen. Und ich denke mir immer, wie kann ich hier vorne stehen, niemandem auf den Schlips treten und keiner lässt sich taufen? Versteht ihr? Der konfrontative Stil heißt nicht automatisch, dass er die Leute verprellt. Mit Sicherheit gab es manche bei der Pfingstpredigt, die gesagt haben, das höre ich mir nicht länger an, ich gehe. Aber wir lesen, wie sie gefragt haben, was sollen wir jetzt tun? Nachdem in der Bibel steht, es ging ihnen durchs Herz. Und dann sagt Petrus, kehrt um, tut Buße, lasst euch taufen. Und 3000 lassen sich taufen. Paulus, der Petrus ja kennengelernt hat, schreibt später an seinen Schüler Timotheus, verkünde den Menschen Gottes Botschaft, setz dich dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht, aber ermutige sie auch. Menschen, die konfrontativ die gute Nachricht von Jesus weitergeben, sind oft sehr optimistisch, sehr selbstsicher, mutig und teilen auch aus. Die wissen auch einzustecken. Ja, wer austeilt, muss auch einstecken, aber die teilen auch aus. Mein Rat an diejenigen nur ist, und ich spreche leider aus leidiger eigener Erfahrung, bitte Gott um Weisheit. Ich habe ganz viel Weisheit in Form meiner Frau. Ich könnte mich in manchen Diskussionen verlieren, vornehmlich auf Facebook, aber ist schon mal irgendjemand auf Facebook durch eine Diskussion von seiner Meinung abgerückt? Ich habe dank der Weisheit in meinem Haus gelernt, dass das Quatsch ist. Und ihr Lieben, im Alten Testament wird die Weisheit wirklich ganz oft weiblich, in den Sprüchen zum Beispiel. Da lesen wir von der Weisheit, wie sie, ich sehe schon, wie die Frauen jetzt alle ganz aufmerksam da sitzen. Da wird die Weisheit personifiziert dargestellt. Weisheit ist ein ganz hohes Gut. Und Menschen, die mit diesem konfrontativen Stil die gute Nachricht von Jesus verbreiten wollen, die brauchen eine gute Ehefrau. Die brauchen Weisheit. Bitte Gott um Weisheit, bitte Gott um Sensibilität. Und trotzdem ist es eine unglaublich große Stärke, dass diese Menschen auch unbequeme Wahrheiten aussprechen. In einer Zeit, wo ich manchmal denke, ey, du darfst nur noch sagen, was Mainstream ist, wenn du ein Stück davon abrutschst, dann bist du schon fundamentalistisch, dann bist du radikal, dann, keine Ahnung was, dann gnade dir Gott. Der letzte Stil ist der einladende Stil und ist eine der Lieblingsgeschichten von mir in der Bibel, nämlich Jesus und die Frau am Brunnen in Johannes 4. Manche von euch kennen die Geschichte. Es geht gar nicht so sehr, was da alles genau passiert ist. Diese Frau am Brunnen, wo sie Wasser schöpft und mit Jesus redet, erkennt, dieser Jesus verändert mein Leben fundamental. Und was macht sie? Sie rennt ins Dorf zurück und lädt alle zum Brunnen ein. zu Jesus. Das Verrückte jetzt aber bei der Geschichte ist, sie ist ja extra in der Mittagshitze gegangen, weil er kein Mensch an den Brunnen geht, sondern abends und morgens, wo es kühler ist, weil sie Angst vor dem Geschwätz der Leute hat, weil sie einige Affären hinter sich hat und die Leute tratschen über sie. Sie wollte niemandem begegnen. Deswegen ist sie in der Mittagshitze an den Brunnen, um den Menschen zu entfliehen. Und was macht sie jetzt? Sie rennt zu den Menschen hin, vor denen sie geflohen ist. Wie verrückt ist das denn? Aber sie streitet nicht mit ihnen. Sie lebt keine Beziehung mit ihnen. Sie konfrontiert sie nicht. Sie argumentiert nicht mit ihnen. Sie lädt sie einfach zu Jesus ein. Und vielleicht bist du auch so jemand, der sagt, wow, ich kann nicht mit den Leuten diskutieren. Ich kann sie auch nicht konfrontieren. Dazu bin ich viel zu lieb. Dazu bin ich einfach viel zu weise. Also Frau. Ich kann das nicht. Aber ich kann sie einladen. Ich habe so ein weites Herz. Und bin vielleicht auch jemand, der gerne zu sich einlädt. Ja, dann macht es. Dann ist es voll okay. Du musst nicht konfrontieren, argumentieren, Beziehungen leben, einladen, so wie diese Frau. Jesus sagte oder erzählte einmal ein Gleichnis, um vom Himmel zu erzählen und im großen Festmahl, wie der Herr alle einlud und keiner kam. Und dann sagt er, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Vielleicht bist du so ein einladender Typ, dann lade die Menschen ein. Das waren diese 6 unterschiedlichen Stile. Vielleicht hest du dich erkannt. Du siehst nochmal alle 6 auf einmal, auch mit den Personen aus der Bibel dazu. Und alleine dieser Blick in die Bibel sollte uns doch zeigen, wie sehr schon die Bibel nicht von einem Stil spricht. Zeugnishaft, argumentativ, dienend, beziehungsorientiert, konfrontativ, einladend. Kurzer Moment. Schau es dir mal an und überleg mal. 1, 2, was ist deins? Ich möchte dich heute Morgen befreien von der Last, dass du alle 6 Stile in dir vereinen müsstest. Jesus hat es getan. Jesus hatte alle 6 Stile in sich. Er sprach zu ihnen, er argumentierte mit Nikodemus zum Beispiel in Johannes 3. Er diente seinen Jüngern, als er ihnen die Füße wusch. Er war dauernd beziehungsorientiert, so viel wie der gegessen hat mit den Leuten. Er war konfrontativ, denkt mir an seine Auseinandersetzungen mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, was der denen um die Ohren gehauen hat. Aber er war auch einladend. Denkt mir an die Kinder, die er eingeladen hat und sie segnete. Oder Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Du bist einmalig. Und so wie du bist, sollst du die gute Nachricht von Jesus weitergeben, wie es dir entspricht. Bedenke noch einmal Psalm 139. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Lasst uns diese Vielfalt leben. Lasst uns die unterschiedlichen Stile anerkennen. Lass sie uns leben. Lasst uns so zu Jesus einladen, wie es jedem Einzelnen entspricht und nicht den anderen irgendwie als schlechter oder minder bemittelt oder wie auch immer abtun, weil er diesen einen Stil nicht lebt, den ich eben lebe. Lasst uns gemeinsam die gute Nachricht von Jesus verbreiten, wie es dir entspricht. Und jetzt denkst du, wow, ich leg los nach dem Gottesdienst, aber wie? Wir haben einen Flyer am Ausgang, unsere Jobbörse. Wenn ich mal Zeit habe, habe ich mir bei der Vorbereitung gedacht, müsste ich mir mal überlegen, man könnte alle unsere Angebote, die wir in der Jobbörse haben, diesen Stilen, Benny, kannst du nochmal die 6 Stile einblenden, man müsste sie diesen 6 Stilen zuordnen. Das würde sogar funktionieren. Wir haben so viele unterschiedliche Bereiche in der Gemeinde und darüber hinaus, dass man sie dem zuordnen könnte. Aber nimmst du mit als Flyer oder Benny hat es gerade eingeblendet, www.wutachblick.de/jobbörse und guck nach. Dort findest du mit Sicherheit einen Platz, wo du das Evangelium von Jesus so weitergeben kannst, die gute Nachricht, wie es dir entspricht. Und ich möchte, dass du das in aller Freiheit tust. Dass du nicht richtest, dass du dich nicht vergleichst, sondern dass du es tust, wie es dir entspricht. weil du wunderbar bist und einzigartig. Ich möchte dafür beten, ich bitte euch dazu aufzustehen. Und bevor ich bete, möchte ich, dass es ganz tief in uns rutscht, dass jeder von uns einzigartig und wunderbar ist. Und ich möchte, dass du dich mal zu deinem Nachbarn vor, hinten, rechts, links, neben dir, ganz egal, dass du dich mal zuwendest und ihm sagst, als Gott dich erschaffen hat, wollte er angeben. Jesus, wir danken dir, dass du uns so einzigartig geschaffen hast, so wunderbar. Jesus, danke, dass es nicht diese eine Form gibt, wo wir anderen von dir erzählen, sondern du hast uns so gemacht, wie du wolltest, wie unterschiedlich wir sind. Und jede einzelne Art ist in Ordnung, jeder einzelne Stil ist in Ordnung, weil du angeben wolltest, als du jeden Einzelnen gemacht hast. Und es ist dir gelungen, es ist dir super gut gelungen. Und ich bitte dich, dass wir es in unserem Herzen tief ergreifen und begreifen, dass wir einzigartig und wunderbar sind und genau so die gute Nachricht weitergeben können, dass du lebst, dass du für uns gestorben und auferstanden möglich ist. Darum geht es, weil du der Gott unserer Städte bist und weil wir dich in der Vielfalt, wie wir sind, widerspiegeln wollen und nicht in der Einfalt. Amen. Haben die sich wieder was erlaubt da hinten oder was?